Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Banner, Mikrofon und im Programm das Konzept Open Hiring, frei übersetzt Menschen einstellen, ohne Bewerbungsgespräche, ohne Zeugnisse, jeder, der will, bekommt einen Job. So praktiziert das seine New Yorker Großbäckerei und zwar erfolgreich. Außerdem fragen wir, ist der Zug schon abgefahren? Wo stehen deutsche Unternehmen bei der künstlichen Intelligenz? Anlass sind Gerüchte, dass der Softwarekonzern SAP bei einem KI-Startup einsteigen will. Beginnen wollen wir aber mit der Inflation. Die Preise steigen zwar noch immer, aber nicht mehr ganz so rasant wie noch vor ein paar Monaten. Dieser Trend, der zeichnet sich für Deutschland ab und, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, auch für die gesamte Eurozone. Caroline Born mit den Details.
Die Inflation ist im März deutlich zurückgegangen, von 8,5% im Februar auf nun 6,9%, so eine erste Schätzung vom Europäischen Statistikamt Eurostat. Damit sind die Verbraucherpreise in der Eurozone nicht so stark gestiegen wie erwartet. Zwar sind die Preise im Supermarkt für Lebensmittel, Alkohol und Tabak mit rund 15% überdurchschnittlich stark gestiegen, gedrückt wird die Teuerung aber vor allem durch die Energiepreise. Nachdem sie monatelang die Inflation in die Höhe getrieben haben, sind sie im März um 0,9% gesunken. Experten sehen allerdings kaum Entspannung. Sie betrachten auch die sogenannte Kerninflationsrate, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet sind. Die Kerninflation ist leicht angestiegen auf 5,7% und liegt damit auf Rekordniveau. Besonders deutlich zeigt sich diese Kluft in Spanien, wo sich die Inflationsrate im März mit 3,3% fast halbiert hat, auch nach massiven Energiehilfen, doch die Kerninflation liegt dort bei 7,5%. Volkswirte empfehlen angesichts dieser Entwicklung, dass die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Teuerung die Zinsen weiter anhebt.
Soweit Caroline Born aus Brüssel. Die Inflation ist also auf dem Rückzug in der gesamten Eurozone. Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Ist das denn jetzt schon die erhoffte Trendwende?
Also bei Ökonomen heißt es, dass die europäische Inflation deutlich abwärts gerichtet sei. Das klingt einmal technisch, aber auch durchaus positiv und ist auch nachvollziehbar. Schließlich lag die Rate auf dem Höhepunkt bei 10,6%. Also ein klarer Rückgang. Doch die Europäische Zentralbank schaut vor allem auf eine Kennziffer, die sogenannte Kerninflation. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Das klingt da schon deutlich besorgniserregender. Das ist die Rate ja ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise und die liegt jetzt bei 5,7%. Das heißt, die Inflation ist in allen Bereichen angekommen. Vor allem im Dienstleistungssektor muss man deutlich mehr zahlen. Die EZB ist also weiter gefordert. Sie muss die Zinsen weiter erhöhen, um ihrem Ziel gerecht zu werden. Die einzige Bremse auf diesem Weg wären neue Finanzturbulenzen. Dann müsste man sich neu ausrichten. Und es bleibt die Frage, ob es mit den Zinserhöhungen so kräftig weitergeht wie bisher. Der Markt scheint sich auf moderatere Schritte einzustellen. Der DAX zog gestern kräftig an. Heute geht es weiter nach oben um 0,5% auf 15.592 Punkte. Beim Euro geht es leicht abwärts. Der Euro sinkt auf $1,0876.
Der DAX hat ja insgesamt eine recht gute Woche hinter sich. Bedeutet das, dass die Bankenkrise jetzt abgehakt ist damit?
Vorerst ja, aber Bankaktien gehören heute wieder zu den Verlierern, auch wenn es nur moderat nach unten geht. Doch es kann wirklich niemand ausschließen, dass es nicht doch noch zu weiteren Turbulenzen kommt. Der Ökonom Moritz Schularik, der bald Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel wird, hat in einem Handelsblatt-Interview mögliche Verluste im US-Bankensystem von 2.000 Milliarden Dollar identifiziert. Wegen des Kursverfalls von langfristigen Anleihen, was ja mit den stark gestiegenen Zinsen zusammenhängt, das sind Buchverluste und man kann nur hoffen, dass sie nicht realisiert werden müssen.
Und dann gibt's heute noch eine interessante Geschichte, über die die FAZ berichtet. SAP, Europas größter Softwarekonzern, will demnach beim europäischen Hoffnungsträger in Sachen künstliche Intelligenz, Aleph Alpha, einsteigen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt's nicht, aber so ganz abwegig ist das auch nicht, oder?
Nö, das ist überhaupt nicht abwegig. Auch geografisch wäre es reizvoll, denn das Start-up Aleb Alpha sitzt in Heidelberg und das ist quasi um die Ecke von SAP. Angeblich soll der Einstieg schon in den kommenden Wochen passieren. Ja, würde es passen, das habe ich auch meinen Gast Daniel Saurenz von Feingold Research gefragt.
Von der Strategie her passt das auf jeden Fall, denn SAP ist in diesem Bereich mit aktiv und selbstverständlich muss man mit den Amerikanern und auch den Chinesen Schritt halten und insofern ein Einstieg durchaus sinnvoll.
Aleb Alpha wird als europäische KI-Hoffnung beschrieben. Die Software Luminos kann nach Unternehmensangaben mit ChatGPT des bisherigen Marktführers OpenAI mithalten. Es ist aber nur ein kleines Start-up. Also, was wissen Sie darüber? Ist das wirklich so groß?
Ist in der Tat sehr schwierig vergleichbar mit den großen US-Tech-Konzernen, beziehungsweise man muss wirklich von Zwerg und Riese sprechen in dem Zusammenhang. Allerdings, ein wenig Eigenmarketing dürfte auch dabei sein. Sie sagen, sie können mithalten und die Tests hätten das ergeben. Warten wir es mal ab, muss man sagen.
SAP würde sich in der zweiten Finanzierungsrunde mit einem Betrag von unter 100 Millionen Euro beteiligen, heißt es in der FAZ. Microsoft will sich dagegen mit insgesamt 11 Milliarden Dollar an ChatGPT beteiligen. Bei uns wird gekleckert, in den USA geklotzt.
Richtig, in den USA wird geklotzt beim Thema KI. Das ist aber schon seit Jahren so. Das ist nicht so, dass KI jetzt völlig neu ist und dort die Gelder neu allokiert werden. Im Gegenteil, seit Jahren geben die Amerikaner dort sehr viel Gas. Die Europäer hängen volumenmäßig in Milliarden sehr weit hinterher. Und auch der Konkurrent China kann selbstverständlich aus Staatsgeld voll schöpfen.
Das wäre genau meine Frage. Also einmal die USA, da mischen alle US-Technologiekonzerne mit und jetzt kommt China, hat es auch probiert, war nicht so erfolgreich, aber die arbeiten auch daran. Wie weit sind die Chinesen?
Ja, die Chinesen nutzen künstliche Intelligenz oder AI natürlich im Alltag auch schon. Stichwort Gesichtserkennung, Stichwort all die Daten, die ausgewertet werden, ob das ethisch und moralisch so gut ist, das kann man allerdings bezweifeln. Und das ist auch die Frage, ob die Europäer diesen Weg gehen wollen oder sagen, wir nutzen das Thema künstliche Intelligenz auf einem anderen Pfad.
Da sprechen Sie was Wichtiges an, also Eingriffe in die private Sphäre einerseits. ChatGPT wird natürlich auch an vielen anderen Stellen kritisiert. Aber fangen wir vielleicht mal mit den Chancen an. Was kann diese KI leisten?
Wenn KI positiv eingesetzt wird, ist sie selbstverständlich nützlich. Und das haben wir im Gesundheitsbereich, das sehen wir auch jeden Tag. Jeder nutzt Wetter-Apps, Verkehrs-Apps, das ist überall KI. Das ist erstmal in Ordnung. Wenn es aber darum geht, dass die KI sich gegen einen wendet oder auch beim Thema Daten allokieren, Blasen bildet, das kennen wir aus dem Thema der politischen Diskussion, oder wenn die ethischen Fragen auftauchen, dann wird es kritisch.
Es gibt noch viele andere kritische Punkte, aber das hat vielleicht tatsächlich die US-Tech-Elite dazu bewogen zu sagen, wir brauchen eine Denkpause, wir sollten uns mal zurücklehnen, um sich wirklich zu sortieren. Was steckt denn dahinter? Also Elon Musk ist da einer der Wortführer.
Ja, das ist ein bisschen kurioser Vorschlag, denn weltweit alle unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine 6-monatige Pause, das wird nicht funktionieren. Menschen wie Wladimir Putin haben jüngst auch gesagt, wer die KI beherrscht, beherrscht die Welt. Und das ist natürlich jemand, bei dem man das am allerwenigsten aufgehoben sehen möchte, bei den Chinesen vielleicht auch nicht unbedingt. Und deswegen wäre eine Entwicklungspause vermutlich sogar am schädlichsten für diejenigen, die es gut meinen, wenn Elon Musk es denn gut meint. Denn man weiß natürlich auch immer nicht, welches Interesse des jeweiligen Unternehmens steckt dahinter. Tesla ist bei KI auch ganz weit vorne. Und will man da nicht dann doch einen Umweg finden, um selber einen Vorsprung wieder zu gewinnen?
Ja, und das ist Elon Musk durchaus zuzutrauen. Das war Daniel Saurenz von Feingold Research.
Ja, dann schauen wir, Frau Holz, doch noch auf den Rentenmarkt.
Da gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 6 Basispunkte auf 2,39% und Gold klettert auf 1.981 Dollar.
Börseninformationen waren das von Dorothee Holz. Vielen Dank nach Frankfurt. Sie hat keine Filialen und verfügt auch nicht über Kundeneinlagen. Und dennoch spielt die staatliche Förderbank KfW eine wichtige Rolle für die deutsche Wirtschaft. Das zeigte sich zu Beginn der Corona-Pandemie, aber vor allem auch im vergangenen Jahr, als es galt, die Energieversorgung staatlich abzusichern und Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Über die KfW-Bank laufen zum Beispiel auch die Milliardenhilfen für Uniper. Und so erreichte das Fördervolumen der KfW 2022 einen neuen Rekordstand, wie im Januar berichtet, der sich auch in der Bilanz bemerkbar macht. Wie genau, das berichtet Brigitte Scholtes.
In den vergangenen Jahren war die staatliche Förderbank KfW vor allem wegen der Corona-Hilfen in besonderem Maß gefordert. Aber das Jahr 2022 bezeichnete Stefan Wintels, Vorstandschef der Bank, dennoch als Ausnahmejahr.
Das Umfeld ist und bleibt anspruchsvoll. Die Polykrise wird bleiben.
Polykrise, damit meint Wintels zuallererst die Herausforderungen wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, die Lieferkettenprobleme, die zunächst durch die Energiepreise stark gestiegene Inflation und ihre Folgen. Doch die KfW sehe sich gut gerüstet, um ihre Aufgaben als Transformations- und Förderbank zu erfüllen.
Unser Konzerngewinn hat sich normalisiert, liegt im Durchschnitt der letzten 5 Jahre und unsere Risikotragfähigkeit haben wir nochmals gestärkt. Diese ist auf einem hohen Niveau.
So erzielte die Bank einen Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro, 800 Millionen weniger als im Vorjahr. Doch liegt das Ergebnis über dem normalerweise eingeplanten Gewinn von 1 Milliarde Euro. Von den steigenden Zinsen profitiert die KfW wegen Absicherungsgeschäften erst mittelfristig. 122 Millionen Euro legte das Institut für mögliche Kreditausfälle zurück. Nur ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag davon ist Vorsorge für Ausfälle in Russland und der Ukraine. Doch infolge des Kriegs musste die Energieversorgung umstrukturiert werden. So rettete etwa der Bund den Energiekonzern Uniper, zunächst mit 8 Milliarden Euro an Überbrückungskrediten, die die KfW bereitstellte. Deshalb stieg das Geschäftsvolumen deutlich auf 710 Milliarden Euro, sagte Wintels.
Entscheidend dafür war, dass alleine 58,3 Milliarden Euro in die Sicherung der Energieversorgung geflossen ist. Es geht um Energiestabilität, um Energiesicherheit, aber auch um den Aufbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur.
Das Fördervolumen erreichte mit gut 166 Milliarden Euro einen Rekord, der sogar das Volumen im Corona-Jahr um gut 30 Milliarden Euro übertraf. Im laufenden Jahr aber wird die KfW auf Wunsch des Bundes weniger Fördermittel, vor allem für die Wohnungsbauförderung, ausreichen. Die bisher dafür eingeplanten 3,1 Milliarden Euro entsprechen nur 15% des Volumens, die das Programm im Vorjahr hatte. Stefan Wintels.
Wir würden in der Tat auch den ein oder anderen Impuls auch mit mehr Haushaltsmitteln noch mal gerne zielgerecht setzen können. Aber ich glaube auch, dass angesichts der besonderen Herausforderungen am Immobilienmarkt Förderung nur ein Element ist. Wir können gegen bestimmte Entwicklungen nicht anfördern, sondern müssen jetzt schauen, wie auch nach der hoffentlich erfolgreichen Bekämpfung der Inflation, nach einem Zurückkehr, Normalisierung der Lieferketten etc. etc., wo dann das neue Preisgleichgewicht ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und insofern hoffe ich, dass wir auch eine Normalisierung an den Immobilienmärkten nach der Sommerpause sehen werden.
Über die KfW-Bilanz ein Beitrag von Brigitte Scholtes. Noch immer ist der Arbeitsmarkt erstaunlich stabil. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit heute veröffentlicht hat. Allerdings fällt der jahreszeitlich bedingte Aufschwung nicht ganz so kräftig aus wie sonst. Vor allem die Konjunkturdelle am Bau, die macht sich offenbar doch langsam bemerkbar. Dennoch, die BA-Chefin bleibt zuversichtlich. Das berichtet Wolfram Welzer aus Nürnberg.
Wie geht's dem Arbeitsmarkt zu Beginn des Frühjahrs?
Bleibt stabil, bleibt robust, bleibt stabil.
Fasst die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, zusammen, was im Grunde seit Jahren gilt, sieht man von der Ausnahmesituation der Pandemie ab. Um 26.000 ist die Zahl der Arbeitslosen im März zurückgegangen auf knapp 2,6 Millionen. Für einen Frühjahrsaufschwung ist das allerdings noch wenig und im Vergleich zum Vorjahr sind 232.000 Menschen mehr arbeitslos im Sinne der amtlichen Statistik. Nahles weist darauf hin, dass sich die Zunahme nicht mehr allein mit der Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine erklären lässt, sondern mit einer schwachen Konjunktur.
Das ist eigentlich über alle Branchen hinweg zu sehen. Es gibt keine besonderen Ausschläge. Der Bau fällt allerdings besonders auf. Die Nachlassen der Nachfrage im Baubereich ist eine Auffälligkeit.
Noch deutlicher wirkt die Konjunktur auf die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die an Integrationskursen und Weiterbildung teilnehmen oder vorübergehend erkrankt sind. Sie stieg um gut 350.000 auf jetzt knapp 3,5 Millionen. Gleichwohl nimmt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland noch immer zu. In den meisten Bundesländern, vor allem in den Stadtstaaten und im Süden, so Nahles.
Möglich ist das Beschäftigungswachstum aber nur durch Zuwanderung. Denn die Beschäftigung deutscher Staatsangehöriger wächst derzeit nicht mehr. 3/4 des Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr gehen auf Personen aus sogenannten Drittstaaten. Dazu zählen übrigens auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Rund 1/4 kommt aus dem europäischen Wirtschaftsraum.
Und deshalb geht die BA-Chefin davon aus, dass Zuwanderung künftig eine noch größere Rolle spielt und erleichtert werden muss, so wie es die Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorsieht.
Wir finden, diese Reform geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Selbst wenn wir alle inländischen Potenziale heben, wird das auch aus demografischen Gründen nicht ohne weiteren Zuwanderung gehen aus Drittstaaten. Wir brauchen also Einwanderung sowohl von Arbeits- als auch von Fachkräften.
Nahles, das wurde deutlich, steht voll hinter dem Vorhaben der Bundesregierung. Die Bundesagentur wolle sich in der Umsetzung bestmöglich einbringen, wenn zum Beispiel Arbeitgeber statt mit den deutschen Botschaften im Ausland künftig mit der BA über ausländische Arbeitskräfte sprechen sollen.
Mit Blick auf die geplanten Gesetzesänderungen werden diese Aufgaben nun, das ist ja klar, zunehmen. Und zwar ganz einfach, weil mehr Menschen Beratung brauchen werden. Mehr Anträge natürlich eingehen, das wollen wir mal hoffen. Mehr IT-Lösungen notwendig sind. Ich denke zum Beispiel an mehrsprachige Angebote. Das muss dann auch IT-mäßig unterstützt werden und vieles andere. Und der BA auch mehr Aufgaben übertragen werden.
Es werde dafür auch zusätzliches Personal für die Bundesagentur brauchen. Aber alle Kosten im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz seien eine gute Investition, so Nahles.
Aus Nürnberg berichtete Wolfram Welzer. Und wir schauen auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, der trotz rekordniedriger Arbeitslosigkeit für Vorbestrafte, psychisch Erkrankte oder Obdachlose genauso wie hierzulande nahezu unerreichbar scheint. Es gibt eine Großbäckerei vor den Toren New Yorks, die das ändern will. Seit 40 Jahren verfolgt die Grayston Bakery das Konzept des Open Hiring. Das heißt, Leute einstellen ohne Bewerbungsgespräche, ohne Fragen zu Abschluss, Ausbildung oder eventuellen Vorstrafen. Eat Brownies, Change Lives. Kuchen essen und Leben verändern. Das ist das Motto der Grayston Bakery, die allen Zweifeln zum Trotz Geld verdient. Trotz oder wegen dieses besonderen Konzepts der Rekrutierung. Das Firmenporträt kommt heute von Peter Mücke.
Eine Bewerbung bei der Grayston Bakery ist schnell gemacht. Man schreibt seinen Namen und eine Telefonnummer auf eine Liste und wartet im Schnitt ein halbes Jahr auf den Rückruf. Sie beurteilen dich nicht. Es gibt keine Hintergrundprüfungen, was du vorher gemacht hast oder ob du eine Ausbildung hast. Sie rufen an und dann kommt man hierher und fängt an zu arbeiten. Erst wirst du angelernt und dann kannst du nach einer Zeit aufsteigen, so wie ich. Ich habe 2015 angefangen und habe dann meine Möglichkeiten genutzt und jetzt bin ich hier. Der 32 Jahre alte Devin ist inzwischen Supervisor in der Produktion. In jedem anderen Unternehmen wäre er wohl nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, denn er ist vorbestraft. Ein Ausschlusskriterium für so ziemlich jede US-Firma. Aber nicht für die Grayston Bakery, sagt Geschäftsführer Joseph Kenner. Wir konzentrieren uns auf Menschen mit Beschäftigungshindernissen, ehemalige Inhaftierte, Alleinerziehende, Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen oder die kein Englisch können. 43% unserer Arbeiter sprechen Spanisch. Unser Leitbild ist, entfesselt die Kraft des menschlichen Potenzials durch integrative Beschäftigung, Person für Person. Ganz im Sinne des Gründers der Grayston Bakery, Bernie Glassman, einem Zen-Buddhisten aus Brooklyn. 1982 kam er nach Yonkers, der Stadt mit der damals höchsten Obdachlosenrate in den USA, und eröffnete hier, wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze von New York City, ein kleines Café mit Bäckerei. 40 Jahre später ist daraus ein industrieller Großbetrieb mit 120 Mitarbeitern geworden.
This is part of our
Das hier ist Teil unserer großen Bäckerei, wie wir es nennen. Hier werden die Brownies gebacken, die dann in Ben & Jerry's Eiscreme kommen. Die Zutaten werden gemischt und der Teig dann auf Tabletts gepumpt, die dann in einen langen Tunnelofen gehen. Anschließend kommen sie in einen Kühlturm und dann werden die Brownies in kleine Stücke zerhackt. Die Kekskrümel aus Yonkers werden verpackt und nach ganz Nordamerika und Europa geliefert, wo sie dann in der Eiscreme landen. Außerdem produziert die Grayston Bakery Brownies unterschiedlicher Geschmacksrichtungen für US-Supermarktketten und verdient damit Geld, trotz der Open Hiring genannten Art der Mitarbeiterrekrutierung. Viele Leute denken, wenn wir Open Hiring machen und keine Fragen stellen, dann muss doch Chaos in der Firma ausbrechen. Aber wir haben dieselben Probleme wie andere Unternehmen auch. Leute kommen nicht zur Arbeit, es gibt Probleme mit der Disziplin. Aber Firmen, die nach einem herkömmlichen Konzept einstellen, haben auch Probleme mit Drogenmissbrauch und mangelnder Leistung in der Belegschaft. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie andere Firmen.
Our challenges are no different than any other manufacturer.
Mit dem Unterschied, dass bei Grayston versucht wird, solche Probleme zu lösen, ohne die Mitarbeiter gleich auf die Straße zu setzen. Dazu arbeitet das Unternehmen seit einiger Zeit mit dem größten gemeinnützigen Träger für soziale Dienstleistungen im Westchester County zusammen. Das hat so vor 6-7 Jahren angefangen, als plötzlich viele Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit gekommen sind. Wir haben gefragt, warum. Manchmal hatten sie Probleme mit ihren Kindern oder sie hatten selbst Suchtprobleme oder sie hatten ihre Wohnung verloren und mussten im Auto schlafen. Wir versuchen dann zu unterstützen und zu helfen. Es ist eine Win-Win-Situation. Den Menschen geht es besser und wir haben gute Mitarbeiter. So wie den 50 Jahre alten John, der seit 5 Jahren in der Grayston Bakery arbeitet.
And before Grayston Bakery, I didn't have a place to live.
In der Zeit davor hatte ich keine eigene Wohnung. Ich habe bei meiner Mutter auf der Couch geschlafen. Ich hatte lange Zeit keine Arbeit, hatte schlimme Depressionen, habe den ganzen Tag nichts gemacht. Jetzt habe ich eine Wohnung und seit kurzer Zeit auch ein Auto. Ich habe jetzt meine eigene Unabhängigkeit. Undenkbar ohne das Open Hiring System, das die inzwischen gegründete Grayston Stiftung auch anderen Unternehmen versucht schmackhaft zu machen.
Die Grayston Bakery und das Konzept des Open Hiring waren das im Beitrag von Peter Mücke. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin die gescheiterten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.
Die Zeitung Die Glocke aus Oelde findet, dass Verdi jetzt trotz eines sehr ansehnlichen Angebots der Arbeitgeber einen Abschluss blockiert, um maximale Forderungen durchzusetzen, ist nicht nachvollziehbar, ja geradezu unverschämt. Ein noch höherer Abschluss setzt falsche Signale für andere Branchen, die einen solchen Schub in den Tarifen kaum verkraften können, und treibt die Inflation weiter an. Die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt, dass Verdi und der Beamtenbund nicht nur einen Inflationsausgleich fordern, sondern echte Reallohnzuwächse, ist angesichts der Preisentwicklung der vergangenen Monate nur zu verständlich. Dass sie vorgeben, vor allem für die unteren Gehaltsgruppen zu kämpfen, ist nobel. Ihr Arbeitgeber, der Staat, fährt aber keine Gewinne ein, sondern Steuereinnahmen. Ein zu hoher Tarifabschluss droht alle zu treffen. Die Steuerzahler, die Gebührenzahler, die Bürger. Und der Kölner Stadtanzeiger erläutert, es ist 31 Jahre her, dass es in Deutschland zu einem 10-tägigen Streik im öffentlichen Dienst kam. Noch ist das Verständnis in der Bevölkerung groß, doch es kann schnell kippen. Die Kommunen drohen bereits damit, dass die höheren Gehaltskosten am Ende auf alle Bürger umgelegt werden, in Müllgebühren, Eintrittskarten für Bäder und Museen, Steuerhebesätzen. Bis nach Ostern haben die erfahrenen Schlichter Georg Milbrat und Henning Lühr jetzt Zeit, den Knoten zu durchschlagen. Die Drohkulisse eines wochenlangen Streiks im Mai bleibt so lange bestehen. Thema ist auch die Inflationsrate. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die Inflation in Deutschland geht leicht zurück, aber trösten kann das niemanden. Im März lag die Teuerungsrate immer noch bei 7,4%, im Februar waren es 8,7%. Doch die Kerninflation verfestigt sich und wächst sogar weiter. Einzig das Tempo der Teuerung nimmt ab. Solche Preissprünge gab es seit den 1980er Jahren nicht mehr. Und das Handelsblatt analysiert, Die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben, hat auch beim Jahresvergleich als Maßstab tendenziell noch etwas zugenommen. Der Aktienmarkt hat daher in einer ersten Reaktion zu Recht eher die schlechte als die gute Seite der Wahrheit wahrgenommen. Der ausgewiesene Trend sieht gut aus, aber der genauere Blick auf die Daten zeigt, dass immer noch viel Druck im Kessel ist.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Der Atomausstieg und warum viele in Niederbayern dem AKW Isar 2 immer noch nachtrauern, das ist gleich eines der Themen in Deutschland heute dann mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Und die Wirtschaftsredaktion, die meldet sich heute dann wieder ab 17.05 Uhr mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse. Bis hierhin im Studio war Eva Bahner.